Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Na, hörst du was?
Ja, irgendwas kackert da so. Was ist das?
Das ist das kleine Präriehuhn.
Ja.
Und dieses kleine Präriehuhn lebt in großer Gefahr, weil in den USA so unglaublich viel gefrackt wird.
Aber Joe Biden hat sich jetzt dieses Huhnes angenommen, hat quasi einige Vorhaben, was Fracking anging, in den vergangenen Jahren jetzt verhindert, was natürlich für viel Ärger gesorgt hat bei den Produzenten. Und wir wollen heute uns einfach mal genauer angucken, wie denn sonst so die Bilanz Joe Bidens ist als Klimapräsident.
Aber das Huhn ist wirklich süß. Also man sollte sich das kleine Präriehuhn unbedingt einmal ansehen und auch anhören. Es gibt bei YouTube ganz wunderbare Videos dazu. Und wie gesagt, uns geht es heute um die Energiepolitik. Und da stellen wir erst einmal fest, ja, Biden stellt sich jetzt ein bisschen schützend vor das Präriehuhn. Aber im Ganzen sieht es doch eher düster aus für das Präriehuhn und vielleicht auch für die Klimapolitik, denn die Energiepolitik von Joe Biden ist ambivalent zu betrachten. Wir legen heute mal den Schwerpunkt auf die Öl- und Erdgasproduktion und einige werden es sicherlich nicht wissen, dass Amerika inzwischen der größte Öl- und Erdgasproduzent der Welt ist.
Ja, wenn man die Reden von Donald Trump so verfolgt, dann bekommt man schnell den Eindruck, die Biden-Administration hätte das Land nicht bloß deindustrialisiert, sondern auch die Energiesouveränität verloren. Es ist jedoch das Gegenteil der Fall. Also unter Joe Biden wurde tatsächlich ein neuer Rekord aufgestellt bei der Öl- und Gasproduktion. Und wie wir heute sehen werden, sind die Demokraten trotzdem in diesem Sektor wahnsinnig unbeliebt. Die Wahlkampfspenden der klimaschädlichen Industrie fließen hauptsächlich an die Republikaner. Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von dem Podcast Märkte, Mächte, Emissionen, den die Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze produziert. Ja, es gibt einen deutschsprachigen Podcast mit Adam Tooze jetzt. Adam Tooze, den wir bekanntlich sehr schätzen, ist Professor an der Columbia University in New York und wurde 2019 als einer der bedeutendsten Wirtschaftsdenker des Jahrzehnts ausgezeichnet. Im Podcast Märkte, Mächte, Emissionen spricht er über aktuelle Themen zwischen Geopolitik, globaler Ökonomie und Klimawandel. In der aktuellen Folge geht es um etwas, was uns alle umtreibt, die Inflation. Seit 2021 rollt eine Welle von Preissteigerungen über die Welt, obwohl die Zentralbanken entschlossen reagiert haben und der Höhepunkt überstanden scheint, bleiben viele Preise auf hohem Niveau.
Adam Tooze klärt in der Folge über die Hintergründe und Folgen dieser globalen Entwicklung auf. Wann handelt es sich um Inflation und wann um Preisschocks? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Inflation und Klimakrise? Und wie kann Inflation bekämpft werden, abseits von Zinserhöhungen? Wir empfehlen, hört unbedingt mal rein. Auch die anderen Folgen zu China oder zu Kolumbien und Brasilien sind hochinteressant. Den Link zu dem deutschsprachigen Adam Tooze Podcast findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Sprechen wir zunächst über das Fracking. Das sorgte ja dafür, dass man Amerika jetzt als energieautark bezeichnen kann. Fracking ist ja eine Abkürzung von Hydraulic Fractioning, also hydraulisches Aufbrechen. Und das meint, dass man also durch eine besondere Technik Erdöl und Erdgas gewinnen kann. Und zwar bohrt man sich da etwa 1000 Meter tief in Gesteinsschichten hinein. Ja, also man bohrt ein 1000 Meter tiefes Loch, geht dann aber quer weiter und arbeitet dann mit Wasser, in dem Chemikalien sind, die werden in dieses Gestein unter Hochdruck gepumpt und dadurch bilden sich Risse und dann entweicht zum Beispiel dann Gas und dann wird das mit dieser Flüssigkeit wieder nach oben gepumpt.
Das geht bekanntlich mit einigen ökologischen Problemen einher. Also die meisten werden wohl mitbekommen haben, dass Fracking sehr umstritten ist. Das liegt daran, dass Grundwasser und Luftqualität beeinträchtigt werden können, dass sehr viel Wasser verbraucht wird bei diesen Vorgängen, dass es eine erhöhte Erdbebengefahr zumindest gibt. dass man für den Transport Lkw-Fahrten braucht. Also auch das produziert natürlich dann CO2-Ausstoß mehr, als wenn man das jetzt beispielsweise über Pipelines transportieren würde. Vor allem aber entweicht Methan. Und insgesamt kann man sagen, dass Erdgas energiefreundlicher ist als andere fossile Rohstoffe, zum Beispiel energiefreundlicher als Braunkohle. Da hat das halb so viele CO2-Emissionen. Jedoch gibt es da das Problem mit dem anderen Gas, das da heißt Methan. Vor einiger Zeit gab es eine Studie der Energy Watch Group und der Studienautor Hans-Josef Feld, der sagte dann 2020 im Deutschlandfunk, beim Erdgas haben wir die Situation, dass sehr hohe Methanverluste auf der gesamten Kette passieren. Methan ist hoch treibhausgaswirksam. Und wenn man nur CO2 betrachtet, kommt man zu einem falschen Bild.
Ja, man muss die CO2-Äquivalenten betrachten, die beim Abbau, Transport und bei der Lagerung entstehen, also durch das entfliehende Methan. Das geht in die Atmosphäre und Fell erklärt da, wenn man konventionelles Gas nimmt, beispielsweise Gas aus Russland, dann sind die Emissionen insgesamt Kohlendioxid und Methan in der Wirkung ähnlich schlimm wie bei einem Kohlekraftwerk. Also der Wechsel vom Kohlekraftwerk zum Erdgaskraftwerk bringt keinen Klimaschutzvorteil. Wenn man aber modernes Gas, Fracking-Gas aus den USA nimmt, wo beispielsweise die Bundesregierung jetzt mit Subventionen LNG-Terminals unterstützt, dann sind die Emissionen sogar um 40% höher gegenüber einem Kohlekraftwerk. Erdgas ist ein Klimaschädling, genauso wie Kohle und darf nicht benutzt werden. Ja, dazu ist zu sagen, dass man sich unter den Experten einig ist, dass das Treibhauspotenzial von Methan ungeheuer hoch ist, nämlich 25 Mal höher als bei Kohlendioxid. Und der Bremer Umweltphysiker John Burroughs, der pflichtet dem bei, Methan hat 25 mal größeres Treibhausgaspotenzial als Kohlendioxid. Infolgedessen ist eine Leckage von ungefähr 2-3% Erdgas ausreichend, um jeglichen Vorteil der Verbrennung von Erdgas zu beseitigen. Und dass so 2-3% ausweichen können, das kommt natürlich immer auch darauf an, wie die Lagen, wie die Anlagen gebaut sind. Das ist aber durchaus wahrscheinlich.
Ja, also Volker Quaschning, der eine sehr empfehlenswerte Homepage hat mit guten Grafiken dazu, der rechnet vor, 1 Kilogramm Methan schädige das Klima wie 84 Kilogramm CO2 und ihm zufolge sei es so, dass bei 5% Verlust Erdgas klimaschädlicher ist als Steinkohle. Also wir haben hier jetzt verschiedene Zahlen, die sind nicht ganz eindeutig, aber eine Studie der Zeitschrift Nature besagt zumindest, dass bei der Erdgasförderung in den USA derzeit knapp 3% Methan entweichen und wir können auch seit 2008 einen Methananstieg in der Atmosphäre beobachten.
Das heißt, man kann sich sehr schnell Erdgas schönrechnen, muss aber dann diesen Methananteil einmal bedenken. Und in europäischen Ländern wird das gar nicht so richtig gemessen. In den USA hat man dann einen viel besseren Einblick drüber. Dann kann man also feststellen, dass das eine sehr schmutzige Angelegenheit ist. Es gab auch eine gute NDR-Doku zum Thema Fracking in Deutschland und den USA. Und da heißt es ganz am Ende dieser Doku, eins ist klar, LNG ist momentan der schmutzigste fossile Energieträger. So, jetzt merken wir aber, überall sprechen die Leute von LNG, das ist eine Brückentechnologie, das muss jetzt erst einmal verfolgt werden. Das war so der Tenor auch in den deutschen Medien. Und wir sollten jetzt mal so einen Sprung machen nach Amerika und erst einmal feststellen, dass 60% des Energieverbrauchs in den USA aus Öl und Gas kommen. Und unabhängig hat man sich jetzt gemacht durch diese Fracking-Methode vom Persischen Golf. Denn wir wissen ja, lange Zeit war man davon abhängig, wie werden die OPEC-Staaten sich verhalten. Man musste die auch immer in gewisser Weise milde stimmen. Das hat sich sehr schnell gewandelt, obwohl man in den USA erst 2006 damit begonnen hat, stärker Fracking zu fördern. Aber der Effekt war dann sehr schnell da. Also es gab schon 2010 einen Rückgang der Gaspreise zu verzeichnen, obwohl der Gasverbrauch stieg. Und inzwischen wird ja dieses Flüssiggas vor allem auch exportiert. Sprich, wir haben in Deutschland ja auch die großen Bestrebungen, mehr LNG-Terminals zu errichten. Und da noch ein Wort zu diesen LNG-Terminals. Also das funktioniert ja so, dass man verflüssigtes Erdgas transportiert mit Schiffen. Es kommt also tiefgekühlt, ist deshalb flüssig. Und erst durch die Erwärmung wird es dann wieder zu einem großen Volumen gebracht, nämlich zum 600-fachen Volumen.
Und dieses Fracking in den USA, das hat Russland insofern geschadet, als in Europa die Abhängigkeit von russischer Energie zurückgegangen ist. Es war ja auch unter George W. Bush noch so, dass die Macht über Ölfelder im Irak und anderswo Teil der außenpolitischen Agenda war. Und das spielt jetzt für die USA keine Rolle mehr. Es gibt auch Spekulationen, ob die USA sich nicht zuletzt auch deshalb aus Afghanistan zurückgezogen haben und im Nahen Osten nicht mehr die große Rolle spielen wollen wie noch vor 15 Jahren. Fest steht, so oder so, durch Fracking hat die Diversifikation in Sachen Energie deutlich zugenommen, was auch die Macht der OPEC-Staaten reduziert. Und interessanterweise hat dann ja auch jetzt gerade der Krieg in Nahost nicht für erhöhte Benzinpreise im Westen gesorgt.
Es gibt ja deshalb auch eine Debatte in Deutschland, ob Deutschland viel mehr auf Fracking setzen sollte. Nun ist Deutschland wesentlich dichter besiedelt als Amerika, wie wir wissen. Aber da gehen dann auch Experten davon aus, dass man damit den Erdgasbedarf für 10, 15 Jahre oder 20 Jahre decken könnte und wäre doch damit dann auch autark. Wenn man dann ein bisschen in die Geschichte des Fracking zurückgeht, dann stößt man beispielsweise auf eine wohlbekannte Zeitschrift, nämlich die Zeitschrift für internationale Politik. Und da gab es eine Ausgabe zum Thema Fracking im Jahr 2013. Und da schrieb der Energieexperte Paul Stevenson Folgendes. Oft wird behauptet, dass Erdgas die ideale Brückentechnologie hin zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ist. Besonders wenn die Schiefergasrevolution für ein größeres Angebot und damit für niedrigere Preise sorgt. Falls diese Argumentation Gehör findet, dann könnte Erdgas am Ende zwar kein Ersatz für billige Kohle sein, sehr wohl aber für die relativ teuren erneuerbaren Energien. Was den Kampf gegen den Klimawandel angeht, sind dies wirklich schlechte Nachrichten. Nun finde ich dieses Zitat zum einen sehr richtig, zum anderen muss man vielleicht etwas ergänzen. Es ist tatsächlich ja so, dass Kohle zurückgegangen ist. Wir sprechen da gleich nochmal drüber und auch ist diese Erdgasgewinnung günstiger geworden. Aber tatsächlich hat er recht, wenn man sieht, wie sehr man auf Fracking gesetzt hat und wie wenig man dann eigentlich in den USA doch für den Ausbau der Erneuerbaren getan hat, weil man ja plötzlich sehr günstig Energie hatte, die man so gar noch exportieren konnte. Also schon 2012 war Amerika kein Gasimporteur mehr und man hatte damals schon ausgerechnet in internen Kreisen, aber es gab auch einen BND-Bericht 2013, der davon ausging, dass die USA bis 2020 Saudi-Arabien und Russland als größte Ölproduzenten der Welt abgelöst haben werden. Und auch diese Prognose hat ziemlich genau gestimmt.
Und wir bleiben noch ein bisschen in der Vergangenheit. 2013 in derselben Ausgabe von Internationale Politik, da schrieb Andreas Rinke, vor allem für Russland dürfte sich die geostrategische Ausgangslage ändern. Eigentlich galt seit Jahren in Deutschland und der EU die dauerhafte Abhängigkeit von pipeline-gestützten Gaslieferungen aus Russland als unvermeidlich. Die Suche nach Alternativen, etwa mit der Nabucco-Pipeline, um Gas aus Aserbaidschan, Irak, irgendwann auch Turkmenistan oder Iran nach Europa transportieren zu können, war mühsam. Aber die Debatte wird sich nun dramatisch ändern. Strategisch betrachtet sinkt die Verhandlungsmacht Russlands gegenüber den Europäern. Und ein Szenario der damals viel diskutierten Belfast-Studie lief sogar auf einen Zusammenbruch Russlands hinaus. Und wenn wir das nun 11 Jahre später betrachten, dieses Zitat, was da quasi schon prognostiziert, dass sich die russische Position dort deutlich verschlechtern wird, dann können wir zumindest heute sagen, ja, man hat durchaus genau diese Entwicklung, unabhängig zu werden von Russland, die können wir die letzten Jahre vernehmen. Das hat man lange Zeit über verschoben von europäischer Seite aus und dann aber eigentlich natürlich mit Kriegsbeginn in der Ukraine versucht, in die Tat umzusetzen. Und jetzt natürlich die Frage, was in Zukunft dort passiert.
Ja, und stell dir vor, 2013 ist der Artikel erschienen. Merkel hätte das gelesen und gesagt, ah ja, gute Idee, LNG könnte eine Lösung sein. Wir müssen also mehr Energiepartnerschaften eingehen mit den USA. Also dann wäre das natürlich viel früher eingetreten, dieses Szenario. Ich glaube, was jetzt Rinke nicht sehen konnte oder was auch viele Strategen nicht gesehen haben, war, dass die Merkel-Regierung so lange festgehalten hat an Russland. Das war sicherlich etwas, was die Amerikaner auch verärgert hat und was aber auch viele Strategen nicht vorausgesehen hatten, weil man dann dachte, naja, eine gewisse Diversifizierung wird doch wohl sein. Jedenfalls sind wir heute da angekommen, dass Amerika mehr Öl als jedes andere Land gewinnt. Ein Fünftel der globalen Ölproduktion geschieht auf amerikanischem Boden. Und jetzt gibt es die Expertin Samantha Gross von der Robert Bosch Academy, die sagt, die Reduzierung der Ölförderung in den USA voranzutreiben, ist wie das Ausdrücken eines Luftballons. Die Produktion wird woanders herausspringen. Das ist ja ein altbekanntes Argument, dass man immer sagt, naja, wenn die jetzt nicht mehr weiter Öl produzieren, dann wird es woanders produziert. Also das führt einfach zu gar nichts. Und das ergibt ja erst einmal Sinn, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, es wird Energie gebraucht und dann kommt sie woanders her. Andererseits könnte man natürlich sich schon die Frage stellen, ob nicht ein Forcieren der erneuerbaren Energien in den USA dazu geführt hätte, dass man plötzlich da eine größere Nachfrage schaffen kann und dass eben nicht dieser Effekt eintritt, dass plötzlich woanders mehr Öl aus dem Boden geholt wird.
Das ist ja eigentlich das Hans-Werner Sinn-Argument. Hans-Werner Sinn hat genau, ja immer gesagt, wenn in Deutschland man CO2-neutral wird, dann wird das bedeuten, dass der Weltmarktpreis für Öl und Gas sinkt. Ja, also wenn es weniger Nachfrage gibt, dann sinkt ja normalerweise der Preis eines Gutes. Und das könnte dann dazu führen, dass die ärmeren Länder, die sich das bis dahin nicht leisten konnten, mehr Auto fahren werden, mehr heizen werden mit Öl und Gas und so weiter. Und dass die dann am Ende quasi diese Nachfrage ersetzen und dadurch wird dann vielleicht sogar noch zusätzlich Angebot bereitgestellt, keine Ahnung. Also der ist eigentlich am Ende immer dabei herausgekommen, Deutschland muss möglichst viel weiter CO2 ausstoßen, damit insgesamt global weniger ausgestoßen wird. Das war eigentlich immer die tolle Logik dahinter.
Was ja an dieser Argumentation immer sehr eigenartig war, ist die Tatsache, dass ja die ganze Zeit diese Preise gemacht werden. Ja. Also das sind ja nicht reine Marktpreise, sondern wir wissen, dass wir die OPEC-Staaten gehandelt haben und wie auch jetzt natürlich die einzelnen Energienationen handeln. Sie setzen Preise fest, also so einen totalen Preisverfall, den Hans-Werner Sinn da beschreibt, den müsste man ja erstmal zulassen. Und wer hätte dann von den dann noch ölproduzierenden oder gasproduzierenden Ländern ein Interesse daran?
Ja, völlig richtig. Und wenn wir jetzt zurückdenken, dann war es ja so, dass Joe Biden antrat gegen Trump mit dem Versprechen, wiederum eine Kehrtwende zu vollziehen. Also Trump hatte ja die große Kehrtwende eingeleitet, hatte gesagt, Pariser Klimaabkommen, nein danke. Und nun war ja eigentlich die Idee da, dass Trump so eine Art Klimapräsident wird.
Ja.
Nun kennen wir das aus Deutschland. Man denke an die Klimakanzlerin, deren Bilanz am Ende doch sehr bescheiden war. Und jetzt wollen wir uns doch mal ein bisschen anschauen, wie sah es denn unter Joe Biden aus? Wie kann es sein, dass Joe Biden als Anti-Trump begonnen hat und dann aber tatsächlich der fossile Präsident schlechthin geworden ist? Ja, du hast es eben gesagt. Also es gibt niemanden, der so viel jetzt produziert wie die USA an Öl und Gas. Und Roger Kramer schreibt dazu in The Atlantic, um eine Dekarbonisierungsagenda zu verfolgen, muss Biden die politische Unterstützung aufrechterhalten. Und es gibt keinen sichereren Weg, diese zu verlieren, als hohe Gaspreise zu verantworten. Bidens Zustimmungsrate hat sich während des größten Teils seiner Präsidentschaft parallel zu den Gaspreisen entwickelt. Und der Preisverfall in den Monaten vor den Zwischenwahlen 2022 könnte zum unerwartet starken Abschneiden der Demokraten bei diesen Wahlen beigetragen haben. Das heißt also, hier lautet die Logik, eigentlich ist viel guter Wille da. Biden will unbedingt klimafreundliche Politik machen, aber er kann es nicht, weil wenn die Preise zu stark steigen, dann bedeutet das, dass sein Wahlvolk aufmüpfig wird und dass sie dann Trump wählen könnten. Das ist quasi die Bedrohung. Und jetzt ist so ein bisschen die Idee da, was ist denn, wenn man in Kauf nimmt, dass weiterhin viel Öl und Gas abgebaut und auch dann viel CO2 emittiert wird im Laufe der Präsidentschaft Bidens und jetzt vielleicht auch im Laufe einer Harris-Präsidentschaft, man aber im Hintergrund weiter an der grünen Transformation arbeitet, ist das nicht immer noch besser, als wenn Donald Trump jetzt gewinnt und alles wieder rückgängig macht, den Inflation Reduction Act und all diese Sachen? Das ist jetzt quasi diese Idee, die in diesem Artikel drin steckt, dass es also nur darum geht, so einen populistischen Backlash zurückzuschlagen, man aber eigentlich sehr, sehr ernsthaft an Klimapolitik interessiert ist. Das ist natürlich eine sehr wohlwollende Interpretation.
Ja, es gibt ja so ganz viele Studien darüber, inwieweit der Benzinpreis ausschlaggebend ist für das Wahlverhalten. Und da ist ja sehr viel dran. Wir kennen ja diese Diskussion auch aus Deutschland. Wenn es hier 30 Cent hochgeht, dann stehen irgendwelche CDU-Politiker vor Tankstellen und nehmen TikTok-Videos auf. Und natürlich hat das eine Wirkung. Und deswegen ist diese Argumentation vielleicht erstmal nicht falsch. Aber wir gehen Kammer noch mal ein bisschen nach. Also er schreibt dann weiter: Die Logik ist klar, aber für alle, denen die Lösung der Klimakrise am Herzen liegt, können die Auswirkungen zum Verzweifeln sein. Ein Präsident, der den Klimawandel als größte existenzielle Bedrohung der Menschheit bezeichnet hat, ist für den größten Petrostaat der Welt verantwortlich. Beamte, die ihre gesamte Karriere damit verbracht haben, die globale Erwärmung zu verhindern, setzen eine Politik um, von der sie wissen, dass sie kurzfristig einen bereits zu heißen Planeten weiter aufheizen wird. Seit Jahrzehnten ist die Wissenschaft eindeutig, die Menschheit muss aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Doch die führenden Politiker Amerikas sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Verhinderung einer katastrophalen globalen Erwärmung das Abpumpen von mehr fossilen Brennstoffen als mehr denn je zuvor erfordert. Das Frustrierende an all dem ist, dass sie wahrscheinlich recht haben. Und ich frage mich, ob dieses Dilemma, das hier beschrieben wird, so absolut haltbar ist. Also zunächst einmal scheint das sehr schlüssig zu sein. Aber wenn wir jetzt sagen, es hängt von den Preisen ab, also wenn die Benzinpreise beispielsweise und andere Energiepreise zu hoch sind, wählen die Leute nicht wieder die Demokraten. Das leuchtet ja erstmal vollkommen ein. Dann könnte man natürlich auch sagen, man dekarbonisiert, man setzt auf grüne Transformation und zahlt dann das, was es mehr kostet, damit die Bürger doch keinen höheren Preis haben. Also das wäre ja eine Möglichkeit. Man könnte ja auch so quasi den Konsum subventionieren und müsste dann nicht weiter in dieser Weise Öl und Gas produzieren. Oder wie siehst du das?
Naja, also ich sag mal so, ich kenne mich wirklich in Energiepolitik zu schlecht aus, um einschätzen zu können, ob das realistisch ist, weil ja so eine Transformation einfach ein Akt ist, der viele Jahre dauert. Und viele Jahre enorme Konsumsubventionen zu zahlen, ist natürlich politisch auch relativ schwierig. Von daher weiß ich gar nicht, inwieweit das so technisch einfach möglich ist. Was mich eher umtreibt.
So Menschen oder so Leute wären natürlich auch gar nicht dafür. Also es gibt natürlich auch US-Demokraten, die jetzt dann nicht auf dem Klimatrip sind.
Was mich aber auch mehr umtreibt, ist die Frage, ob nicht die gesamte Interpretation hier viel zu wohlwollend ist gegenüber der Administration. Es ist ja nicht nur dieser eine Fakt, dass man sagt, oder es ist ja nicht nur diese eine Interpretation möglich, dass man sagt, denen geht es sehr stark ums Klima, aber um Trump zu verhindern, der noch viel schlimmer fürs Klima wäre, hauen die jetzt 4 Jahre nochmal richtig auf den Putz oder vielleicht auch noch mit Harris dann nochmal 4 Jahre und im Hintergrund wird dann alles grün gemacht. Und danach ist dann endlich das kostengünstig möglich, dass alle Amerikaner grüne Energie beziehen. Das ist jetzt eine sehr wohlwollende Interpretation. Es gibt ja aber auch darüber hinaus genug Anzeichen, dass man das nicht möchte. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel China anguckt, wie man gegenüber China auftritt, gegenüber der chinesischen E-Auto-Industrie, dann sieht man dort ja auch, dass man nach dem Prinzip Beggar Thy Neighbor vorgeht, also versucht China durch Handelspolitik zu blockieren in dem Erfolg, den China haben könnte in der Produktion von E-Autos. Auch hier verhindert man eine verhältnismäßig klimafreundliche Technologie, um die eigene Welt, also um eigentlich ja letztlich die Technologieführerschaft beizubehalten. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Amerika so handelt, wie man das jetzt in den letzten Jahren spätestens seit Einmarsch Putins sehen konnte. Und da geht es einfach nur sehr, sehr sekundär ums Klima.
Ja, das ist sehr schön, dass du das ansprichst, denn es gibt noch einen weiteren Artikel von Roger Kammer, der sich genau damit auseinandersetzt, auf die Zölle in Bezug auf die E-Autos, aber auch Photovoltaik und alles, was dann noch kommen könnte. Und die Argumentation ist da wieder eine sehr ähnliche. Roger Kammer sagt, ja, also die müssen das jetzt machen, um die E-Mobilität in den USA als Industrie aufzubauen und zu retten und nicht, dass sie von China überrumpelt werden. Und dann wird das immer weiter ausgeführt. Aber am Ende sagt er, das Wichtige ist natürlich die Hegemonie der USA, die wirtschaftspolitische Hegemonie. Und deswegen muss ein Klimaziel und müssen andere Fragen dem untergeordnet werden. Mhm. Und genau das passiert natürlich hier auch. Hinzu kommen selbstredend innerparteiliche Querelen oder auch die Tatsache, dass Biden nicht entsprechende Mehrheiten hatte für manches. Also der Inflation Reduction Act heißt ja auch so, damit das Wort Klima ja nicht irgendwo vorkommt und Klimapolitik als Wort kommt auch bei Biden ganz, ganz selten mal in Reden vor. Das sind natürlich alles Zugeständnisse auch an die eigene Partei und an die Wählerschaft und sowas. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, wird die Umwelt dann hintangestellt, wenn es darum geht, jetzt doch die Vormachtstellung zu behalten. Und das ist jetzt nicht ein USA-typisches Phänomen, sondern das sehen wir ja auch in Europa, dass man auch da sofort auch zu schmutzigen Energien greift, wenn das jetzt gerade geopolitisch als sinnvoll erachtet wird. Und das ist eigentlich ein Dilemma, das viel stärker das alles prägt.
Und wir hatten ja schon erwähnt, dass die Ölproduzenten trotzdem nicht zu Fans von Biden geworden sind. Also zwar haben sie Rekordprofite eingefahren, aber sie fühlen sich trotzdem, ja, vernachlässigt wäre noch zu nett gesagt. Sie haben eigentlich Angst, dass so mit vielen kleinen weiteren Belastungen irgendwann, in einem Artikel heißt es, dass irgendwann das Kamel zusammenbricht. Also dass quasi Biden...
Sie hassen das kleine Präriehuhn.
Ja, die hassen das kleine Präriehuhn. Ja. Die wollen zum Beispiel nicht... dass
es Naturschutzgebiete
dort gibt, wo man etwas abbauen möchte. Und deshalb hassen sie beispielsweise dieses Huhn. Und es gibt noch tausend weitere Beispiele, wo es so kleine Regulierungen gab zu Ungunsten von Big Oil und Big Gas. Und die haben sich dann beschwert und gesagt, ja, jede einzelne dieser Maßnahmen, die bricht uns nicht das Genick. Aber irgendwann bricht auch ein Kamel zusammen, wenn noch der tausendste Strohhalm quasi auf seinem Rücken abgeworfen wird. Und man sieht sich da eigentlich als großes Opfer. In der Financial Times war zu lesen, die Aktien von ExxonMobil haben sich seit Bidens Amtsantritt mehr als verdoppelt. Und ermutigt durch die hohen Preise hat die Branche auch in Fusionen und Übernahmen investiert und einige der größten Deals seit Jahrzehnten getätigt. Für viele in der Öl- und Gasindustrie sind solche Erfolge jedoch trotz des Weißen Hauses und nicht wegen ihm zustande gekommen. Eine Verschärfung der regulatorischen Maßnahmen unter einer zweiten Biden-Regierung könnte langfristig echten Schaden anrichten, warnen sie, da sie Kapital vertreiben und die Produktion in den kommenden Jahren beeinträchtigen könnte.
Und diese Öl- und Gasproduzenten gehen davon aus, dass eigentlich Roger Kammer recht hat mit seiner Idee davon, dass man jetzt noch eine Weile schmutzig macht, während man darunter schon die grüne Transformation vorbereitet. Die befürchten tatsächlich, dass Biden mit der Förderung von Fracking sich nur eine Brücke gebaut hat, um dann eine radikale Dekarbonisierung voranzutreiben und dann diese ganzen Industrien stillzulegen. Das Problem ist natürlich, wenn man eine solche Brücke baut, dass auch andere darüber gehen können. Das heißt, wenn Trump jetzt wieder Präsident werden sollte, dann ist er im fossilsten Amerika ever. Und er sagt ja immer noch, wir müssen weiterarbeiten. Also Biden hat ja in diesem der sehr eigenartigen Duell mit Trump noch gesagt, the oil industry pollutes significantly. It has to be replaced by renewable energy over time. Und das ist ja etwas, was Trump nicht so sieht. Und er sagt ja auch ganz klar, dass er es jetzt sein wird, der überhaupt erst das möglich macht, dass richtig viel gebohrt wird, was natürlich verrückt ist, dass er da in eine Industrie reinkommt, die schon blüht. Also was will er denen noch mehr geben? Er könnte dann natürlich Umweltstandards weiter senken. Es gibt ja auch einen Kampf darum, wie nah dürfen solche Fracking-Orte, Ortschaften sein, Schulen sein, Kindergärten sein. Da gibt es einen großen Kampf natürlich in den einzelnen Bundesstaaten. Und da könnte Trump natürlich noch viel Schlimmes anrichten.
Ja, Drill, Baby, Drill, sagt Trump ja so schön.
Ja. Ja.
Also da soll um jeden Preis weiter gebohrt werden. Das war etwas, was Biden natürlich bei Amtsantritt überhaupt nicht wollte. Also gleich am ersten Tag wurde es regelrecht symbolisch. Und zwar unterzeichnete er eine Verordnung, mit der er die Genehmigung für die Keystone XL Pipeline aufhob. Und dabei handelt es sich um ein 8 Milliarden Dollar Projekt, mit dem Öl aus Kanada zu Raffinerien an der Golfküste transportiert werden sollte. Außerdem verfügte er einen vorübergehenden Stopp von Bohrungen auf öffentlichem Land, er fror Pachtverträge in einem arktischen Schutzgebiet ein und er führte eine Gebühr für Methanlecks ein, womit die Firmen für die Produktion von Treibhausgas zum ersten Mal zur Kasse gebeten wurden. Da jubelten dann auch viele Umweltaktivisten auf. Das ändert sich dann aber, verrückte Welt, mit Einmarsch Russlands in die Ukraine. Da ist es natürlich so, wie wir wissen, dass die globalen Energiemärkte durcheinander geraten, was oftmals ja als so eine Naturgewalt dargestellt wird. Das ist auch sehr interessant, also gerade in diesen Artikeln über diese Energiestreitigkeiten wird das immer so dargestellt, als würden die einfach nur so steigen und als würden die Energiepreise nicht beispielsweise deshalb steigen, weil Sanktionen verhängt werden. So als würden die einfach nur, weil da der Krieg losgeht, automatisch durch die Decke gehen. So oder so ist es aber dann natürlich so mit Einmarsch in die Ukraine, dass Biden irgendwie innenpolitisch reagieren muss. Er hat Angst, dass die Preise auch in den USA durch die Decke gehen, dass das zum Beispiel in den Zwischenwahlen in den USA zu einem Problem wird. Und deshalb gilt dann, dass erstmal die Preisstabilisierung und die Vermeidung von Knappheiten Priorität haben. Und zwar ist es so, dass die USA immer strategische Reserven haben, von denen Biden knapp 180 Millionen Barrel Rohöl freigegeben hat. Also das sind auch Zahlen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das war ein Drittel der gesamten US-Reserven und damit erzielte er einen Durchschnittspreis von $95 pro Barrel.
Ja, und als der Preis dann im Juli 23 auf $67 pro Barrel gesunken war, begann Biden damit wieder die Reserven aufzufüllen. Und so kann man sagen, hat er eigentlich einen super Gewinn gemacht, nämlich er hat ein Fünftel der verkauften Menge zurückgekauft und dabei hat er einen Gewinn von einer halben Milliarde Dollar eingefahren für den amerikanischen Staat, also ein gutes Spekulationsgeschäft. Und tatsächlich sagt man, dass diese Aktion, also dieses kurzfristige Freigeben dieser Ölreserven dazu geführt hat, dass der Preis pro Gallone, also das sind so 3,79 Liter, tatsächlich um etwa 40% gesenkt wurde, um 40 Cent gesenkt wurde. Das heißt,
von also $5. Wohlgemerkt.
Das hat also durchaus etwas gebracht.
Ja, ne? Fast 10% dann dementsprechend.
Ja
das ist schon ordentlich.
Und wir können hieran also sehen, es gab eine aktive Industriepolitik und The Economist hat dann noch weiter darüber geschrieben, als der Präsident die Reserven verkaufte, versprach er, einige der Fässer zurückzukaufen, falls die Preise auf 67 bis 72 US-Dollar fallen sollten, was die Regierung de facto zum Käufer der letzten Instanz machte. Seit Oktober bietet Biden eine rollierende Option an Termingeschäfte zu einem Ausübungspreis von 79 US-Dollar für bis zu 3 Millionen Barrel pro Monat abzuschließen. Dies ist ein Tropfen auf den heißen Stein auf einem Weltmarkt, auf dem täglich über 100 Millionen Barrel gehandelt werden. Aber das Angebot, zu einem solchen Preis zu kaufen, könnte die einheimischen Produzenten ermutigt haben, weiter zu bohren. Also man muss das wirklich als ein Signal sehen. Biden sagt, ich stehe hinter der Ölindustrie, ich lasse die Preise nicht verfallen, ihr könnt euch auf mich verlassen, zur Not kaufe ich es euch ab.
Womit wir wieder beim Thema von vorhin wären, ja, was soll schon ein freier Öl- oder Gaspreis sein? Wir haben es hier mit Märkten zu tun, die von einigen wenigen sehr mächtigen Staaten dominiert sind. Und da gibt es sowas wie einen ganz normalen Marktverfall eines Preises einfach nicht. Da schalten sich irgendwann die Staaten schon wieder ein. Und dieses Handel Bidens, das sollte erstmal als eines verstanden werden. Und zwar handelt es sich um ein Bekenntnis zur amerikanischen Ölindustrie. Und genau das wurde auch so aufgenommen. 2023 produzierten die USA täglich 12,9 Millionen Barrel Öl, was noch 0,6 Millionen mehr als im vorherigen Rekordjahr 2019 waren. Und nur um das mal zu vergleichen, Russland und Saudi-Arabien, die produzieren ca. 10 Millionen Barrel am Tag. Das heißt also, wir haben hier deutlich, deutlich mehr Produktion in den USA als in diesen nachfolgenden Ländern. Und Biden gestattete außerdem ein 8 Milliarden Dollar Projekt für Ölbohrungen durch das Unternehmen ConocoPhillips in Alaska.
Auch das ist ein Megaprojekt, von dem man erst dachte, das wird nicht realisiert, dann aber doch. Nun ist es jetzt so, dass sich wieder der Kurs etwas gedreht hat. 2024 im Januar hat Biden ja plötzlich auch in Europa für kleine Irritationen gesorgt, als er sagte, ja, mit dieser weiteren Vergabe von LNG-Lizenzen hören wir erstmal auf, denn es gibt ja auch Umweltbedenken. Das ist nicht so klar, wohin das eigentlich laufen soll. Was aber deutlich wird hier, ist, dass man also möglicherweise einen Präsidenten hat, hätte er jetzt eine zweite Amtszeit bekommen, der doch nicht ewig daran festgehalten hätte an den LNG-Lizenzen und nicht so sehr, um das Ausland unter Druck zu setzen, sondern wirklich, um eine Klimatransformation vielleicht zu machen. Und davon betroffen sind dann sehr viele mittelständische Unternehmen. Das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, wenn wir über Fracking reden. Ja, es gibt ja diese ganz großen Player. Aber diese Fracking-Industrie besteht auch aus sehr vielen mittelständischen Unternehmen. Und wir haben ja von Trump immer wieder gehört, dass der so mittelständische Unternehmen eingeladen hat oder die waren dann bei ihm und der hat dann irgendwelche hohen Wahlkampfspenden gefordert und dann kümmere ich mich um euch. Und das sind wirklich Unternehmen, oft die haben weniger als 100 Mitarbeiter. Da ist aber unglaublich viel Potenzial und man kann sich so ein bisschen auch vorstellen, da sind auch Leute dabei, die gehören jetzt nicht so zu dem, was US-Demokraten so in ihrem Weltbild haben. Ja, also die, das sagen wir jetzt ganz kurz, das sind auch sehr viele Anti-Woke. Das heißt, die kann man sowohl mit so einer Industriepolitik ködern, die sagt, wir scheren uns nicht um den Klimawandel, als auch noch mit Kulturkampf. Und das ist schon so ein Ding. Und auch für J.D. Vance ist das ja so, dass Amerika das eher ansprechen will. Denn natürlich ist jetzt so ein J.D. Vance bei den großen Big Tech Unternehmen oder so. Ja, die werden den unterstützen, aber irgendwie wirkt er ja deplatziert. Aber hier mit so Cowboys geht das dann noch noch eher. Also es ist eigentlich so eine Blütezeit LNG und Fracking für Small Business in Amerika. Und das weiß Trump auszunutzen. Und du hast den Slogan schon gebracht, bohren, Baby, bohren. Er sagt es jetzt bei fast jedem Auftritt, we will drill, Baby, drill. Und da fragt man sich ja, wie viel Bohrung will er überhaupt noch machen. Was man aber sagen kann, ist, dass natürlich diese enormen Rekorde erzielt werden, liegt natürlich nicht allein an Biden, sondern da hat Trump, wenn man so möchte, gute Vorarbeit geleistet, hat also unglaublich viele Pachtverträge genehmigt, wo Biden ja erst zurückgeschreckt hat und das ist quasi jetzt der Ertrag auch von dieser Trump-Politik. Zugleich, wenn wir über Small Business reden, müssen wir auch sehen, dass weil das so ein großer Markt jetzt geworden ist, weil das so wichtig geworden ist, werden natürlich auch immer mehr dieser kleineren, mittleren Unternehmen aufgekauft. Also Exxon bemüht sich dann auch sehr, solche Fracking-Unternehmen aufzukaufen und so erleben wir dort eine gewisse Marktkonsolidierung.
Und jetzt ist die Frage, ob das nicht sogar wahlentscheidend sein könnte. Also diese Frage, Drill, Baby, Drill, ja oder nein quasi, darauf kann man zusammendampfen, ob das nicht tatsächlich sehr, sehr entscheidend sein wird. Es gab vor ein paar Monaten da in einem Artikel der Financial Times gab es Umfragen aus Pennsylvania. Dazu muss man wissen, das ist ein Swing State, in dem 80.000 Bürger in der Öl- und Gasindustrie arbeiten. Und da ergab dann diese, oder da war dann zu lesen in der Financial Times, dass eine Umfrage ergab, dass Biden bei jungen Menschen mit 11 Punkten hinter Trump lag. Also das war noch bevor Biden durch Harris ersetzt wurde. Und 40% der Wähler im Alter von 18 bis 34 gaben an, dass sie für Biden stimmen würden, verglichen mit 51% für Trump. Da sehen wir also, dass es einen immensen Vorteil gab. Ja, also 11 Prozentpunkte mehr hatte Trump damals.
Bei und das den ist Jungen.
Ja, wie bitte?
Bei den jungen Leuten.
Genau, das bei den jungen Leuten, weil die sonst keine Möglichkeit sehen, in der Zukunft noch zu Wohlstand zu gelangen. Also das sind einfach die guten Jobs, die dort bislang existieren oder zumindest verhältnismäßig guten Jobs. Und wenn die dann tatsächlich zusammenbrechen sollten, diese Industrien, dann stellt sich natürlich immer die heikle Frage, ja, wo entstehen denn die neuen Jobs? Wo entstehen denn die grünen Jobs? Wo werden die erneuerbaren Energien produziert? Werden die dort dann einfach wie Pilze aus dem Boden schießen, die Jobs? Oder kann es vielleicht auch sein, dass die woanders entstehen und dass diese Leute abgehängt werden, so wie man das ja bereits erlebt hat? Wir haben über J.D. Vance gesprochen, der über seine Kindheit berichtet, einer abgehängten Region im Rust Belt. Und jetzt ist hier quasi die Frage, ob das hier auch so laufen könnte.
Es ist ja nicht ausgemacht, nur weil dort deindustrialisiert wird, dass man zugleich an demselben Ort industrialisiert. Ja, das kann dann in Kalifornien oder sonst wo stattfinden. Und da haben aber die jungen Leute dann in den Swing State Pennsylvania nichts von. Und das wirkt sich natürlich sehr aus. Und es ist auch interessant, wenn man so Dokumentationen sich ansieht von Klimaschützern, die dort unterwegs sind und auch auf gewisse Gefahren, einfach was die Trinkwasserverunreinigung anbelangt, hinweisen und dort vor Ort an Haustüren klopfen und das den Leuten erzählen. Und dann öffnen die halt und sagen, ja, wir bekommen da einen sehr guten Lohn. Und mein Sohn hat schon einen Ausbildungsplatz zugesichert bekommen. Und dann stellt sich diese Klimafrage erst einmal nicht so sehr. Das ja. ist ja auch irgendwo verständlich. Hinzu kommt dann, dass diese Industrien natürlich Geld haben und dieses entsprechend einzusetzen wissen. 48 Millionen Dollar flossen an die Republikaner für den aktuellen Wahlkampf, aber nur 6 Millionen Dollar an die Demokraten. Wenngleich man hier auch sagen muss, also diese Wahlkampfspenden an die Republikaner gehen zwar damit an Trump, aber dennoch sind die sehr Trump skeptisch zum Teil deshalb, weil sie Angst haben davor, dass Trump sich in irgendwelche Handelskriege verstrickt und möglicherweise dann damit das Geschäft mit LNG wieder erschwert wird. Also auch da ist man ein bisschen irritiert, an wen soll man sich eigentlich wenden. Interessant finde ich ja noch, dass wir eigentlich so wenig darüber gehört haben, also wie groß eigentlich jetzt die Öl- und Gasproduktion in den USA ist. Und diese Frage hat sich auch der Energieexperte Noah Kaufman gestellt in The Conversation. Und er nennt da vor allem drei Gründe. Und zwar hat man so eine unverhältnismäßig große Fokussierung gehabt auf die Kohle als die schmutzige Industrie. Und da muss man aber sagen, schon Obama hat neue Pachtverträge verboten. Trump wollte da was rückgängig machen. Das haben die Gerichte wieder torpediert, sodass man wirklich sagen kann, also die Kohleproduktion hat sich seit 2008 tatsächlich halbiert in den USA. Dann glaubt Noah Kaufman auch, dass Politiker, aber auch Journalisten die Risiken unterschätzen oder immer nur diese Jobs im Auge haben. Und hinzu kommt auch, dass er nicht davon ausgeht, dass diese Counties, die jetzt Öl und Gas produzieren, wirklich für die Transformation vorbereitet werden. Es wird eher so sein wie bei den Kohle-Counties, wo dann plötzlich die Produktion nachlässt oder sogar halbiert wird. Da wächst nämlich dann das BIP deutlich langsamer. Und das würde dann tatsächlich diesen Ängsten noch einmal Futter geben, dass wenn da eine Dekarbonisierung stattfindet, das zulasten der dortigen Arbeiter geht.
Mhm. Was man ja in Deutschland kennt als Problem.
Ja.
Also das ist ja ein Transformationsproblem, das man in Deutschland eigentlich genauso hat und genauso unzufriedenstellend bislang gelöst hat. Blicken wir jetzt mal in die Zukunft. Harris sagte 2019 noch, dass sie auf jeden Fall für ein Verbot von Fracking sei. Nun aber, kürzlich im Interview mit CNN, sagte sie, wenn ich Präsidentin bin, wird es keinen Fracking-Bann geben. Das heißt, auch Harris ist überzeugt, man könnte die Erneuerbaren ausbauen und gleichzeitig Fracking beibehalten. Hier wird also die zweigleisige Biden-Strategie fortgesetzt.
Ja, zudem sagen viele Experten, sie hätte überhaupt Fracking als Präsidentin 2019, also wo sie das gesagt hat, hätte das ein Präsident gar nicht verbieten können als Ganzes. Also das hängt auch immer noch stark von den Bundesstaaten natürlich ab. Wenn wir jetzt mal so langsam zu unserem Fazit kommen, dann können wir ja sagen, man hat eine Diversifikation durch Fracking. Nun will Deutschland nicht besonders viel fracken und ich bin auch eigentlich ganz froh darüber, dass das nicht stattfindet. Was man aber sagen kann, ist da, wo die Erneuerbaren halt so zögerlich nur ausgebaut werden, und das ist eigentlich jetzt auch in Europa noch immer der Fall, macht man sich wieder neu abhängig. Also schon 50% des Flüssiggas importiert die EU aus den USA. Und jetzt kann man sich denken, wenn Trump wieder Präsident werden sollte, dann könnte das für Europa etwas ungemütlich werden, beziehungsweise man ist doch leicht erpressbar. Und wir haben ja schon in der letzten Folge über China und die langfristige Planung der kommunistischen Partei gesprochen, haben ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Wir müssten eigentlich jetzt nochmal erneut in die Diskussion einsteigen und kommen eigentlich zu dem Punkt, dass wir wieder sagen, wir haben es mit einem Demokratiedilemma zu tun. Also nehmen wir mal an, Biden will tatsächlich die Klimatransformation. Dann ist es ja so, dass er abhängig ist davon, was die Wähler davon halten. Ja, oder Harris jetzt auch. Und das hängt klar mit Preisen und all dem zusammen. Und damit könnte man also sagen, dass diese Doppelstrategie, Verschmutzung und gleichzeitig was Neues, Sauberes schaffen, etwas ist, was also diesen Demokratien sehr stark inhärent ist, was wir auch hier in Variation beobachten können. Das führt aber doch eigentlich dazu, dass diese radikalen Schritte, die möglich sind, in einer Demokratie fast unmöglich sind.
Ja, und da hat man es in China natürlich etwas einfacher. Man hat eine Parteiendiktatur, die ja auch sonst dem eigenen Volk ziemlich viel abnötigt. Also das sollte man ja nicht unter den Teppich kehren. Wir haben ja viel gesprochen letzte Woche über das Wachstumswunder China. Das ist natürlich vor allem deshalb so gut möglich gewesen, weil man eine sehr geringe Lohnentwicklung zugelassen hat im eigenen Land. Das heißt also, das Wachstumsmodell in China, klar, heute sind fast alle besser dran als vor 20, 30 Jahren. Da geht es den meisten deutlich, deutlich besser. Aber dieses Wachstumsmodell ist vor allem deshalb möglich gewesen, weil man so sehr die Lohnentwicklung blockiert hat, weil man ein Billiglohnland war und weil man immer wieder die internationale Wettbewerbsfähigkeit genau dadurch durchgesetzt hat. Also entweder durch Lohnverzicht, der verordnet wurde, oder beispielsweise, indem man die eigene Währung künstlich niedrig gehalten hat, was ja auch letztlich für die eigene Bevölkerung eher schlecht ist. Denn wenn der Wert der eigenen Währung steigt, könnte so ein Land auch mehr importieren. Das wäre auch besser für die Bürger. Das heißt also, da sehen wir haben es mit einer Einparteiendiktatur zu tun, die für die eigene Entwicklung auch durchaus bereit ist, die eigene Bevölkerung mal ein paar Jahre ja bisschen schlechter abzuspeisen, als es vielleicht möglich wäre, was dann sich aber vielleicht langfristig sogar rentiert. Und hier können wir das natürlich genauso erleben. Da muss sich keiner fragen, werden wir vielleicht abgewählt, wenn wir eine unpopuläre Klimapolitik durchsetzen, sondern man sagt eher, nein, wir können das durchsetzen. Also damit will ich das jetzt nicht moralisch irgendwie rechtfertigen oder so, aber das macht es natürlich politisch deutlich einfacher, das durchzusetzen und dann zu sagen, guckt mal, das sind jetzt vielleicht ein paar unbequeme Jahre, aber dafür hat man Zukunftstechnologien, wo man dann in ein paar Jahren auch weltmarktführend ist.
Ja, und ich würde doch dann sagen, dass die einzige Lösung für Demokratien wäre, große Investitionen, Subventionen, Beihilfen an die Bürger. Also Klimageld wäre ja so ein Konstrukt zum Beispiel, womit man versucht, diesen populistischen Backlash, so wie das genannt wurde in einem der Artikel, zu verhindern. Das wäre die einzige Möglichkeit, die man hätte, weil man wird nicht sagen können, liebe Leute, hier spricht der Bundeskanzler oder der Wirtschaftsminister, folgende Ansage, wir müssen Ihnen jetzt 5 Jahre was abnötigen, aber wählen Sie uns bitte trotzdem am Sonntag wieder. Das wird ja nie funktionieren. Das ist ja der Versuch, den wir auch immer sehen können bei diesen Art der Ansprachen, die Scholz und Habeck vor allem auch wählen. Und ich glaube, das ist also dann nur durch so eine Art der Kompensation ginge, denn anders sehe ich da, dass wir immer nur in dieses Demokratie-Dilemma reinschlittern.
Ja, ich frage mich da halt einfach nur, ist es technisch möglich? Wie gesagt, ich kenne mich zu schlecht aus. Ich kann mir aber intuitiv nicht so ganz gut vorstellen, dass das, was man über Jahrzehnte lang verschlafen hat, ja, also was wirklich sehr, sehr lange nicht gemacht wurde, dass man das in so kurzer Zeit ohne Einbußen, also selbst wenn der Staat da subventioniert, den Konsum umverteilt etc., ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das einfach in wenigen Jahren sich umsetzen lässt. Also ich befürchte es ist ein unauflösbares
Was heißt in wenigen Jahren umsetzen ist, aber es gibt ja ganz klar Maßnahmen, die man ergreifen könnte oder die man nicht ergreift. Also das ist ja, du hast ja, wenn du jetzt das Kindergeld beispielsweise einführst, hast du ja auch nicht eine totale Kompensation der Kosten von Kindern, aber du hast eine hinreichende Unterstützung für Eltern. Und genauso kann man natürlich auch ein Energiegeld, ein Klimageld einführen, das dafür sorgt, dass gewisse Teuerungen, die dadurch zustande kommen, dass man mehr Erneuerbare erstmal ausbauen muss, dass man das damit kompensiert. Dass man das nicht alles völlig reibungslos gestalten kann, das glaube ich, sollte klar sein. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt eigentlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Also man könnte ganz anders wirtschaften, könnte sehr viel mehr Geld für sowas in die Hand nehmen und dann ja auch mit dem langfristigen Versprechen, was ja Investoren durchaus interessieren könnte, zu sagen, dann haben wir hier die große Transformation im Land und haben hier die Zukunftstechnologien und sind nicht mehr so abhängig von schmutzigen Energien und schon gar nicht von den schmutzigen Energien von autokratischen Staaten.
Ja, ich würde mal sagen, also ich würde schätzen, wenn das so leicht möglich wäre, dass man quasi, dass diese Preissteigerungen so geringfügig wären, dass man das völlig problemlos durch neue Schulden oder andere Möglichkeiten der Umverteilung für die Bürger kompensieren könnte, sodass es eigentlich sich im Geldbeutel gar nicht bemerkbar macht, dann wäre es schon längst passiert. Aber das werden wir heute hier nicht auflösen können.
Ich will das nur noch mal sagen. Es ist ja nicht ein Schritt, der gemacht werden muss. Es ist ja nicht ein Hebel, der umgelegt werden muss. Aber generell ist es ja so, dass Solarenergie billiger ist. Nur fehlt es dann an dem Ausbau. Aber du siehst ja selbst bei den Leuten in den Haushalten, wenn sie was ein paar Panels auf dem Dach haben oder nur dieses Solar-Balkon-Panel, dann rechnen sie sich aus mit der App, was sie da sparen, und dann ist der Preis das Argument. Und das ist ja das Entscheidende. Und wenn man da einen Anschub geben würde und hätte zugleich das Argument Preis und muss sich überhaupt nicht in ideologische Debatten verstricken, dann ist das etwas, was erst einmal verstanden wird. Und wenn man dann zugleich anderes rückbaut oder nicht mehr so stark importiert, exportiert, es ist ja jetzt nicht ein großer Energiemangel mehr da, das war ja nur dieser kurze Schock, der sich da eingestellt hat, dann glaube ich schon, dass wesentlich mehr möglich ist. Ob das dann total CO2-neutral sein wird oder so, das sei mal dahingestellt. Nur, dass wir jetzt auf jeden Fall radikal unter den Möglichkeiten bleiben, die eigentlich vorhanden wären, da sind wir uns doch einig.
Ja, und da sind wir eigentlich schon fast beim Thema der nächsten Folge, Wolfgang. Denn nächste Woche wird es dann darum gehen, ob es sowas wie einen klimaneutralen Kapitalismus geben könnte, der nur über einen Preismechanismus funktioniert. Also ob man quasi ohne solche größere Industriestrategie einfach nur durch den Preismechanismus nicht schon für Klimaneutralität sorgen kann, wie viele Liberale behaupten. Das erwartet uns nächste Woche als Thema. Wir wollen aber vor allem abschließend nochmal darauf hinweisen, auf den bereits zu Beginn der Episode beworbenen Adam Tooze Podcast bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wer dort etwas hören möchte darüber, wie Inflation entsteht und wie sie bekämpft werden kann, oder wer in die anderen Folgen hineinhören mag, der kann einfach den Links in der Episodenbeschreibung folgen.
Wir empfehlen das jedenfalls sehr. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich am 2. November in Heidelberg bin, dort einen Film mit präsentieren kann. Und am 4.11. bin ich in Essen zu Gast und diskutiere dort mit Dietmar Dart. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!